wussten, was Sonne, Mond und Sterne, was die Planeten bedeuten, je einen Namen von Gott, jeder Stern, jeder Planet, jeder Komet und ein Zeichen jeweils für einen Engelfürsten, der genau den gleichen Namen hat, den Gott seinem Stern gegeben hat. Also, bitte, ich habe gesagt, der Sternhimmel mit dem ganzen Gang ist nur das Zifferblatt. Zifferblatt, da sehen wir 12 Zeichen und die darüber wandelnden Zeiger, das sind die Planeten, hier waren nur 2 oder 3, ne? Aber da sind es ganze Anzahl. Und jetzt kommt das Gewaltige. Dass diese Zeiger, die wir sehen auf dem Zifferblatt, genau die Zeit angeben können und sich bewegen können vorerst. Und genau die Zeit angeben können, die mit dem Originalchronometer Gottes übereinstimmt, mit dem Zifferblatt. Ne? Wissen Christen oder welcher Gegebenheit oder Voraussetzung verdanken die das? Dass es hinter ihnen für uns unsichtbar ein Uhrwerkgefüge gibt. Ne? Stimmt? Stimmt der Gang des Uhrwerkgefüges mit dem, was die Zeiger am Zifferblatt darstellen, genau überein? Blöde Frage, Bruder, muss selbstverständlich. Ne? Ja, so was heißt das? Stellung von Sonne, Mond und Sternen und Planeten und Kometen und wie die Dinge alle heißen, mit göttlichen Namen versehen, zeigen für uns am Zifferblatt Gottes was an, was in der unsichtbaren Welt der Geister und der Engel und der Fürstentümer und Gewalten geschieht. Nur schnell ein Beispiel. An dem Tage, da die Söhne Gottes flehten, vor Jehova zu erscheinen, kam auch der Satan in ihre Mitte. Wisst ihr, wie das angezeigt wird am Himmel? Die Sonne ist das Zeichen für Christus. Der Mond schon auf dem ersten Blatt der Bibel für den Beherrscher der Finsternis. So. Noch schnell ein wunderbares Intermezzo. Als ich heute früh zu sagen wagte, Gott hat weder die Sonne noch den Mond geschaffen, ne? War die stutzig geworden. Ne? Er schuf das große Licht, später zur Sonne reduziert. Ne? Und was schuf er? Das kleine Licht, erst später zu was geworden? Zum Beherrscher der Finsternis, zum Mond. Was war der Mond zuerst? Nicht Jahre, sondern ein kleines Licht. Also als was hat Gott den Satan geschaffen? Nicht als Satan, sondern als kleines Licht. Stimmt? Steht so am Himmel geschrieben? Steht im Worte Gottes so geschrieben? Ihr Lieben, gell? Da gibt es nichts mehr zu. Man kann doch meckern. Ne? Man kann doch meckern. Nee. Hä? Nee. Gell? Aber sag jetzt nichts vom Meckern. Ja, liebe Geschwister, ja, wenn das so ist, dass der sichtbare Sternhimmel nur der sichtbare, das Zifferblatt ist. Und was da sich bewegt, steht und geht und sich bewegt und sich zusammenfindet oder wieder auseinandergeht. Ah ja, was ich noch sagen wollte. Ne? Einem Tage, da die Söhne Gottes flehten, vor Jehova zu treten, kam auch der Satan in ihre Mitte. Wenn am Himmel die Sonne, unsere Sonne haben wir gelernt, ne? Kleinstes Sönnchen, stellt den bescheidensten der Christus dar, ne? Haben wir gelernt. Am Himmel erscheint, oder da, steht, und jetzt kommen eines Tages sämtliche Planeten in ihren Bahnen so, dass sie gerade bei der Sonne stehen. Und Planeten sind Zeichen für die Söhne Gottes. Oh. Und der Mond für den Satan. Wenn dann der Mond gerade noch dazu kommt, und was auch schon passiert ist, der Mond bei der Gelegenheit dann die Sonne noch verfinstert, nicht? Was heißt praktisch? Zu dieser Zeit, das dauert vielleicht, sagen wir, einen Monat lang, sind, sagen wir, alle fünf bekannten großen Planeten bei der Sonne. Das bedeutet für die Planeten, die sieht man nie einen Monat lang. Warum? Die gehen mit der Sonne auf, nicht? Und das Licht der Sonne überstrahlt sie so, dass wir von der Erde nichts mehr sehen von denen, nicht? Und gehen mit der Sonne unter. Bis die sich einzeln wieder von der Sonne wegbegeben und dann langsam erscheinen. Ne? Und was passiert, wenn jetzt der Mond kann dazukommen, ohne die Sonne zu verfinstern? Aber er kann ein oder zwei der Planeten noch verfinstern, bei der Gelegenheit, die da bei der Sonne stehen. Oh. Ja, was bedeutet denn das, wenn der Mond die Sonne verfinstert? Ha, dann kommt auf einem gewissen Gebiet auf der Erde, dringt das Sonnenlicht nicht mehr durch, ne? Erreicht das Sonnenlicht nicht mehr. Also der bringt es fertig, dass ein Teil der Erde, die normalerweise das Sonnenlicht zugeordnet hat von Gott, und das Licht gebracht wird, zu kurz kommt. So. So. Und was bedeutet das jetzt am Himmel? In dem Fall, wo der Mond dazukommt und gerade die Sonne noch verfinstert, am Tage, dann leuchten alle fünf Planeten, von denen man bis jetzt nichts gesehen hat, alle auf. Kommen die zur Herrschaft anstelle der Sonne? Heißt das auch etwas? Dann hat der Beherrscher der Finsternis einen Schachzug gemacht gegenüber Christus, nicht? Dass das Licht und Leben des Christus abgeschnitten ist für einen ganz bestimmten Bezirk auf der Erde, aber anstelle des Lichtes der Sonne kommt das Licht von erschaffenen Göttern zur Herrschaft. Oh, jetzt habe ich aber viel gesagt. Bitte, ich werde gerade erinnert, gestern habe ich gewagt, was zu sagen. Und gezögert. Es gibt eine göttlich-biblische Astrologie, habe ich das gesagt. Habt ihr jetzt eine Ahnung, wie die aussieht? Astea heißt Stern und Logos heißt Wort. Gibt es ein gottgeordnetes Sternenwort, was Gott durch die Sterne verkündet? Und gleichzeitig heißt Logos Rechnung. Ist da im Gang der Gestirne alles genau berechnet auf Bruchteile von Sekunden?
Muss ja schon eine große Bedeutung haben, wenn ja schon ein Stern zu Bethlehem.
Aha.
Aber das wird ja zu wenig beachtet.
Ja, also, danke. Also, Stern von Bethlehem. Jetzt haben wir schon von fern eine Ahnung, eben, dass das umso wunderbarer ist, aber hier zurück. Der Glaube, ein Bloßlegen der Natur, der Vorgänge, die man nicht sieht, die im göttlichen Urwerksgefüge in der für uns unsichtbaren Welt geschehen. Aber stimmt genau mit dem überein, was die Zeiger am Zifferblatt Sonne, Mond und Sterne darstellen. Also nichts von unserem Charakter eingeschafft. Der Charakter jedes Menschen wird, bildet Gott im Mutterleib, sagt die Schrift so. Und was mir jetzt gerade persönlich begegnet, so auch nicht. Wir haben, das wird angezeigt, was in der unsichtbaren Welt vor sich geht. Und wenn dort die Entscheidungen gefallen sind, die am Himmel angezeigt worden sind, dann kommt natürlich, also wenn Michael den Satan besiegt hat, was passiert dann? Erscheint dann der Satan eines Tages auf der Erde? Kommen wir auf der Erde dann noch etwas zu spüren über von dem, was Gott zuerst an Sonne und Stern angezeigt hat und dann in der unsichtbaren Welt hat durchführen lassen? Kommt dann auf der Erde auch noch etwas? Aber nicht für den Arthur Mullen und den Willy Weber persönlich, sondern als Gerichte Gottes, als Eingriffe Gottes.
So.
Bitte?
Nur diese zwei?
Zwei?
Nur
diese
zwei.
Also. Nochmal Vers 15. Und ich sah die lebendigen Wesen und siehe, da war ein Rad auf der Erde. Darf ich mal ganz, ganz dumm fragen? Da gibt's auf unserer Erde wirklich ein Rad? Oder gibt es mehrere Räder? Oder rollt es heutzutage nur so von Rädern und Räderwerken über die Erde? Woher hat der Mensch das erste Rad inspiriert bekommen? Das haben wir schon. Von denen Gott Räderwerk schöpfungsmäßig eingebaut hat. Weiter. Da war ein Rad auf der Erde neben den lebendigen Wesen nach ihren vier Vorderseiten. Also dann waren schon wie viele Räder? Vier. Ne? Je eines nach ihren vier Vorderseiten. Das Aussehen der Räder und ihre Arbeit. Was sehe ich jetzt schon? Arbeit und Räderwerk, das ist ein Symbol der Werktätigen. Nur weiterlesen. Das Aussehen der Räder und ihre Arbeit war wie der Anblick eines Chrysolithes, also bei denen herrlich, wunderbar. Und die vier hatten einerlei Gestalt. Und ihr Aussehen und ihre Arbeit, wann begannen die Werke Gottes oder die Werke überhaupt? Von Grundlegung der Welt. Und wann hören sie auf? Am Ende der Zeitalter. Und ihre Arbeit, also diese Räder sind das Produkt einer Arbeit. Und ihre Arbeit war, wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre. Wie sagen wir denn? Das ist ein Räderwerk. Noch schnell, hat Salomo recht, wenn er sagt, es gibt nichts Neues auf der Erde. Warum? Weil alle die Dinge längst in der unsichtbaren Welt vorhanden sind. Ne? Unter der Sonne. Gibt es nichts Neues. Wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre, dann sagen wir ein Räderwerk. Wenn sie gingen, so gingen sie nach ihren vier Seiten hin. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen, und jetzt heißt ihre Felgen, heißt im Hebräischen ihre Rücken, waren hoch und furchtbar. Also der Räder. Wie sagen wir die Felgen der Räder? Ne? Hoch und furchtbar. Rücken heißt es. Und ihre Felgen waren voll Augen ringsum. Stellen wir uns das einmal vor. So ein Räderwerk und voll Augen ringsum. Wäre für uns schwer mit Wohlgefallen anzusehen. Nicht? Aber bitte. Kennen wir ein Lebewesen, das ist voll Augen ringsum? Ja, mindestens der Schwanz des Taus. Mindestens der Schwanz des Taus ist voller Augen. Ja, haben wir schon mal zur Kenntnis genommen, wie, was uns vielleicht bekannt ist, bei einer großen Sonnenblume, man guckt da die Kernordnung an, nicht? Das sind ja alles so schöne Reihen, weißt du, wie bei dir da die Dings. Alles so Reihen wunderbar geordnet, nicht? So. Und so sind die Augen beim geöffneten Schweif des Pfaus, sind die alle so genau in Reihen geordnet, so nach allen Seiten, und zwar genau 144, 12 mal 12. Nichts zu machen. Voller Augen ringsum bei den Vieren. Und wenn die, also es gibt doch etwas Schönes, auch wenn es ringsum voller Augen ist. Und wenn die lebendigen Wesen gingen, so gingen die Räder neben ihnen. Und wenn die lebendigen Wesen sich von der Erde erhoben, so erhoben sich die Räder. Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie dahin, wo der Geist gehen wollte. Und die Räder erhoben sich neben ihnen. Und jetzt kommt ein Satz, aber den werdet ihr nie vergessen. Denn der Geist des lebendigen Wesens, die wir zusammenbilden, ein lebendigen Wesen, obwohl es vier sind, ne? Der Geist des lebendigen Wesens war im Räderwerk. Der Geist in den Rädern, wo Rad in Rad war. Wo suchen wir den Geist? Wo ist denn der Geist Gottes ausgegossen bei uns? In unsere Herzen. Und der Geist dieser wunderbaren, herrlichen Lebewesen von Gott, wir werden sehen, aufgestellt zwischen Erdoberfläche und Mondbahn. Der Geist dieser lebendigen Wesen ist wo? Im Räderwerk, in den Rädern. Wie sagen wir dem heute? Jetzt kannst du dich melden. Das ist ein Motor. Das heißt, die Antriebskraft dieser lebendigen Wesen ist im Räderwerk. Und dem sagen wir ein Motor. Nicht? Auto heißt ja Selbstkraft erzeugen, um sich bewegen zu können. Ja, jetzt dürfen, ihr braucht jetzt nicht mich so erstaunt anzugucken, ich kann nichts dafür, aber es ist so, dass es so ist. Denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern. Oh. Wenn sie dienen, gingen auch sie, und wenn sie stehen blieben, blieben auch sie stehen, und wenn sie sich von der Erde erhoben, so erhoben sich die Räder neben ihnen. Noch einmal, denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern. Ich repetiere schnell nur einige Punkte. Aussehen wie, erste Bemerkung, wie glänzendes Metall. Zweitens, sie haben ringsum Augen. Drittens, sie können sich gleichzeitig nach allen Richtungen blitzschnell bewegen. Antriebskraft in ihrer Mitte, nicht im Herzen oder da im Haupt, nicht in den Häuptern, sondern im Räderwerk. Ich sage jetzt nur ein Stichwort und dann fahren wir weiter, also gehen wir noch nicht ins Bett. Ich sage jetzt nur ein Stichwort. Unbekannte Flugobjekte über das ganze Erdenrund bezeichnet mit wie glänzendes Metall. Ringsum Luken, sichtbar. Bewegen sich in welcher Weise? Nach gleichzeitig, also wie sie wollen, Deck. Deck, deck, deck. So. Ich habe da viele persönliche, einige persönliche oder kenne verschiedene Personen, die das schon gesehen, erlebt haben und unter anderem, das will ich nur nennen, in Zürich ein Experte der schweizerischen Militär. Flugwaffe, Experte. Flog eines Tages mit seinem Sohn im Privatflugzeug in die Ferien über die Schweizer Alpen nach Italien. Sie sind über Italien angekommen, dann stupft ihm der Sohn von hinten und sagt, du, Papa, was ist da? Und ich sage ihm, hat er mir erzählt persönlich, ja, das ist jetzt so ein Ding. so ein Ding. Ne? So. Die haben sich natürlich sofort verstanden und wussten das schon. Ne? An ihrem Ferienort am Meer, am Badestrand, bewegen sie sich, unter den vielen Menschen, fällt ihnen auf, dass da immer mehr an einem Punkt darauf gucken. Ne? Gucken sie auch rauf an. Das ist so eines. Warte einen Augenblick, steht bockstill. Was macht der Fachmann? Hier wird da ein paar Bretter oder Latten zusammen im Sand, nicht? Um den Punkt, wo das jetzt bockstill steht, anzuvisieren. Nicht? Gut. Ich weiß nicht nach wie vielen Minuten, plötzlich in einer Richtung, weg, nicht mehr da. Er lässt das natürlich, das Visier stehen. Ne? Nach einer Zeit gucken die wieder rauf. Er rennt an sein Visier, hat mir persönlich erzählt. Ne? Am gleichen Ort, nicht, das hat er schon gehört, und er wollte jetzt kontrollieren. Am gleichen Ort steht das Ding bockstill. Ne? So. Und das war für ihn erstmal der momentane Beweis, also das stimmt mal, dass die gewisse Position haben, die sie immer wieder beziehen. So. Und dann war es plötzlich wieder weg. Experte der schweizerischen Flugwaffe. Ne? So. Und hat mir dann bestätigt, ja, wir wissen genau, dass es so ist. Und was der damalige amerikanische Flugkapitän Kehoe ein Buch herausgegeben hat, vielleicht ein, zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, Besucher aus dem Weltall überschrieben. Mit amtlichen Dokumenten und so weiter versehen und. Das Buch wurde natürlich bald aus dem Welthandel zurückgezogen, durfte nicht wahr sein. Ich habe das Buch heute noch. Und dann wurde alles als alles Mögliche bezeichnet, also als dummes Zeug, abgetan. Dann, seit wann erschienen diese Objekte, sagen wir mal, UFOs, unbekannte Flugobjekte. Wann erschienen die ersten und wo erschienen die? Sehr gut. Und zwar nachdem in Japan die ersten Uranbomben gefallen waren. Die ersten Atombomben. Was geschieht bei der Explosion einer Atombombe? Da fliegt ja die ganze Sache, zerstört nicht nur da unten alles, nicht? Sondern die ganze Wucht ist so, die fliegt senkrecht gen Himmel. Entschuldigt, ich habe heute Abend schon einmal gesagt, uns hat Gott das Erdgeschoss zugeteilt, stimmt's? Die Erde. Und denen hat er den ersten Stock zugeteilt, die Belle Etage. Angenommen, und wir wohnten immer parterre mit unseren 7 Kindern und so weiter. Da wollten wir höchstens die Mäuse im Keller noch stören, nicht? Und nicht noch andere Mieter unter uns. Unser Ältester, der hat so Experimente gern gemacht, da hat manchmal etwas geklopft und gestunken und gekracht. Nicht? Also angenommen, eines Tages sei eines seiner Experimente durch unsere Decke in den ersten Stock raufgeflogen. Wäre es dann erstaunlich, wenn der Bewohner vom ersten Stock herunterkäme und nachsehen würde, was die Kerle da unten machen. Wäre das erstaunlich? Wäre es hier erstaunlich? Gar nicht. Von da ab erschienen sie. Und zwar wo? Bei Raumfahrtstationen und Militärflugstellen. Ne? Und zwar ganz in Schwadern. Geordnet. Und zwar plötzlich. Deck, deck, deck. Oh, nichts zu machen. Zahlen 107 kommt da noch, ja, und da spricht die Schrift. Ich werde Schiffe schon von mir aus noch senden.
Raumschiffe.
Ach, aber die, woher kommen die? Die Kontakte, die mit den Insassen dieser Schiffe schon aufgenommen worden sind, wie stellen sich die vor? Alles nachgewiesen dort in dem Buch. Und weiter kam ein zweites Buch, vielleicht etwa vor 6-7 Jahren heraus, Besuch aus dem Weltall, welches Heinz Schumacher gelesen hat und sagt, ja, das ist so tadellos gesichert, das kann ich empfehlen, nicht? Ja, ich hab's auch. Ja. Also, hier nicht stehen bleiben, nur, was wir hier im ersten, ja, die Frage ist, da welche im Moment? Die sagen, wir sind Menschen und kommen von sehr weit aus dem Weltraum. Darf ich ein Stichwort sagen und dann wissen wir Bescheid. Was haben die Männer von Gibeon gemeldet? Von sehr weit entfernt kommen wir her. Und in Wirklichkeit kamen sie woher? Aus nächster Nähe. Aha. Aber da die Herren wissen, kein vernünftiger Mensch glaubt an Engel und Geister und dergleichen Dinge, müssen wir uns natürlich als Menschen vorstellen. Und die suchen ja längst nach Menschen irgendwo im fernen Weltraum, also denen servieren wir uns gleich selbst, nicht wahr? Also, liebe Geschwister, hier weiter. Jetzt kommt die Raumordnung und da wollen wir doch eine Schwester hat jetzt eben auf ihr Zifferblatt gerechnet. Sie soll auch nicht vergessen, dass dahinter ein Uhrwerkgefüge ist. Und einfach weiterläuft. Also. Aber herzlichen Dank. Ja, halt, wo ich meine Frau auch da. Es ist ein Wunder, dass sie noch nicht gesagt hat. Also. Höchstens noch 10 Minuten. Vers 22. Und über den Häuptern des lebendigen Wesens war das Gebilde einer Ausdehnung. Aha. Was ist Ausdehnung? Der Raum, wo Sonne, Mond und Sterne sind. Also, die Ausdehnung beginnt für uns Erdbewohner mit der Mondbahn. Denn Mond gehört schon zu den Gestirnen. Großes Licht, feines Licht. Und alle Sterne.
Ja, vielleicht noch die Schriftstelle, die du angeschnitten hast. Hesekiel 30, Vers 9. An jedem Tage werden Boten von mir in Schiffen herausfahren und so weiter. Und Ägypten und so weiter.
Ja, gut. Also Schiffe von vor mir, von vor dem Throne Gottes kommen auch noch. So. Über ihren Häuptern das Gebilde einer Ausdehnung, ist genau das Wort bei Luther Feste, Elberfelder Ausdehnung. Und wenn dieses Gebilde beschrieben wird, wie der Anblick eines wundervollen Kristalls, naja, leuchtet der Sternhimmel wie Kristall. Stein leuchten könnte, sehr feiner Vergleich, ausgebreitet oben über ihren Häuptern. Also, ist da eine Stockwerksordnung angedeutet? Ihre Häupter, der höchste Raumpunkt, wo Gott die hingestellt hat, bildet die Mondbahn. Und der tiefste Raumpunkt, unsere Erdoberfläche. Räderwerk auf der Erde. Und in diesem Raum sind sie zugeteilt. Und jetzt verstehen wir, wenn der Mensch da unten solche Experimente macht, dass da oben bei ihnen mehr stinkt als da unten, dass die dann zum Rechten drehen wollen. Einmal vorerst. So. Noch etwas? Die wissen, wenn die Menschen das Schrecklichste beginnen würden, auslösen würden, dann wäre es auch mit uns nicht mehr viel. Ja, bitte. Das sind gewaltige Dinge. Jetzt Achtung, wie diese Stockwerksgefüge im Weltraum, denn der Himmel, immer wieder holt wird in der Aussage. Erstens, über den Häusern war das Gebilde einer Ausdehnung, wie ein wunderbar voller Kristall. Zweitens, ausgebreitet oben über ihren Häusern. Schon zweites Mal. Und unter der Ausdehnung waren ihre Flügel gerade gerichtet.
Ja, ich habe das hier ganz primitiv so dargestellt. Ne?
Also ihre Flügel reichen nicht dahin auf. Ne? Unter der Ausdehnung waren ihre Flügel gerade, einer gegen den anderen. Ein jedes von ihnen hatte zwei Flügel, welche ihre Leiber bedeckten. Und wenn sie gingen, hörte ich das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen großer Wasser. Sind das jetzt die Wasser unterhalb der Festung, unterhalb der Ausdehnung? Ergänzt, bleibt die Schrift bei dem, was sie einmal festgestellt hat. Durch unsere ganze Bibel hindurch. Wie das Rauschen großer Wasser und wie die Stimme des Allmächtigen, das Rauschen eines Getümmels und jetzt wie das Rauschen eines Heerlagers Stratosphäre. Wenn unsere Astronomen mal vom Herrn erleuchtet werden müssten, dass sie alles genau wussten und sogar richtig bezeichnet haben, ne? Aber es nicht für gut fanden, diesen Gott in Erkenntnis zu haben. Und sich für weise hielten und Gott ihnen dann den Beweis bringt, dass sie also Narren ist noch sehr gnädig. Aber was die dann erleben werden, wie das Rauschen eines Heerlagers. Wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken und es kam, und jetzt, Achtung, weiterer Stock, und es kam eine Stimme von oberhalb der Ausdehnung. Aha. Es kommt ein Raum, ein Stockwerk in unserem Weltall, Ordnungen der Himmel, wo es keine Sterne mehr gibt, von oberhalb der Ausdehnung. Denn Sonne, Mond und Sterne sind in der Ausdehnung. Also jetzt sind wir hier angelangt. Eine Stimme von oberhalb der Ausdehnung wiederholt, die über ihren Häuptern war. Ja, Kollege, noch einmal. Also damit wirklich kein Zweifel bestehen kann. In dieser Stockwerksordnung. Wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken. 26. Und oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern, oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, zum dritten Mal, war die Gestalt eines Thrones, wie das Aussehen eines Saphirsteins. Und auf der Gestalt des Throns eine Gestalt wie das Aussehen eines Menschen. Was ist das für ein Mensch? Des Menschensohn. Obendrauf. Und ich sah wie den Anblick von glänzendem Metall. Aber oben Gold. Da unten Eisen. Und das Aussehen von Feuer innerhalb desselben ringsum. Das sah er da unten. Feuer innerhalb, in sich selbst verschlingen, da oben auch. Von seinen Lenden aufwärts und von seinen Lenden abwärts sah ich wie das Aussehen von Feuer. Und ein Glanz war rings um denselben, den Thron. Und jetzt wird zusammengefasst, Vers 28, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentage in der Wolke ist, also war das Aussehen des Glanzes ringsum. Hier sieht er den Regenbogen in den sieben Farben. Also hier müsste er eigentlich in den sieben Farben gezeichnet werden, während hier ist er als Smaragd, der Regenbogen, bezeichnet. Ja. Für was ist denn der Regenbogen ein Zeichen am Himmel für Gott? Dies ist das Zeichen, sagt Gott zu Mose nach der Sintflut. Das Zeichen
für den Friedensbund, den ich gemacht habe mit allem Fleisch. Und die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft wider Gott. Hat Gott gleich nach der Sintflut gesagt, das kommt nicht mehr. Ich mache gleich mit allem Fleisch, das ist sowieso nichts mehr wert und von dem nichts mehr zu erwarten. Aber ich mache mit allem Fleisch einen Friedensbund. Und das himmlische Zeichen für diesen Bund, den ich gemacht habe mit allem Fleisch, ist der Bogen in den Wolken, den Gott eingesetzt hat nach der großen Flut, auch nach der großen globalen Wasserkatastrophe. Und jetzt letzter Vers oder letzte Worte. Das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit Jehovas. Und als ich es sah, fiel ich mir auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme eines Rechten. Also soweit, 1. Kapitel Ezekiel 1. Wir schließen mit dem Hinweis, mit dem wir genau beachten. Die letzte Zusammenfassung heißt, das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit Jehovas. Warum diese drei Stücke Aussehen, Bild, Herrlichkeit? Ich glaube, ich jetzt sage es, ist das ganz primitiv. Zeige all hier eine Fotografie von einer Marmorstatue meines Sohnes. Da auch drei verschiedene Dinge da. Da ist erstens mein Sohn da, der Leben in sich selber hat. Und dann ist eine Marmorstatue da als Werk der Hände. Und dann ist noch eine Fotografie da, von was? Von der Statue. Sind das drei verschiedene Werte? Also das Wunderbare, die wunderbaren Dinge, die er da gesehen hat, war nur die Fotografie, ja, vom Bild der Herrlichkeit selbst. Nur die Fotografie von der Statue vom Sohn. Also, noch einmal, was wir immer wieder sagen, ja, wenn es hier schon so wunderbar ist, ne? Ja. Soweit. Die Ordnungen der Himmel. Als ich die erste Handskizze von diesem Plan erstellt hatte, und es dann unserem teuren Familienonkel Ludwig Senn, war zuerst mein Chef im Architekturbüro als junger Angestellter. Und Gott hat es dann so gefügt, dass mein Chef durch mich zum Glauben kam. Und zwar auf welchem Weg? Ich bekam, da war ich vielleicht gut 20 Jahre alt, zum ersten Mal eine Einladung zu einer Jugendkonferenz, geführt von Bruder Borngräber in Süddeutschland. Und da hieß es, die Beteiligung für Sie ist kostenlos. Ich war aber erst etwa zwei Monate angestellt. Nicht? Und damals, nicht, vor 60 Jahren, nicht? Da konnte man unmöglich nach zwei Jahren, nach zwei Monaten Ferien machen. Nicht? Was? Nicht einmal so, ja. Gut. Und dann kam Bruder Borngräber auf seinen Reisen in Zürich vorbei und dann habe ich ihm das gesagt. Also leider, ich käme sehr gern, aber das geht doch nicht. Ich konnte ihm aber gleichzeitig sagen, wir waren zwei Chefs, also der eine dann, Ludwig Senn, der hatte mich eingeladen an einem Sonntagabend zu sich nach Hause. Er war Junggeselle, wohnte bei seiner verwitweten Schwester in Zürich, in Zollikon. Und da hat sich seine Schwester beim Abendessen einen Tisch gewählt gesprochen. wie ich das Bruder von Greber erzähle, sagt er, ja, wenn Sie bei Tisch beten, dann kannst du da die Einladung mal zeigen. Und dann sehen wir nicht. Gut, ich fasse mir ein Herz und so sagte ich. Sagte der Herr dann, da stand unter anderem, wo Sie Gelegenheit haben, in der Person Jesu Christi Ihren persönlichen Retter von Sünde und Schuld kennenzulernen. Die Beteiligung ist für Sie kostenlos. Dann hat er das gelesen und sagt er, ja, das freut mich, mal einen Angestellten zu haben, der nicht nur so materialistisch eingestellt ist. Aber was da steht von Jesus Christus, persönlicher Retter von Sünde und Schuld, da weiß ich nichts damit anzufangen, obwohl ich in Zollikon Kirchenvorstand bin. Ja. Er wolle mit seinem Kollegen sprechen. Getan. Also, Herr Mull, weil das für Sie kostenlos ist, ist in Ordnung. Also, Sie können teilnehmen. Ich komme zurück. So, Herr Mull, wie war das nun? Ne? Aha. Also doch, da mit dem Jesus, ne? Sag ich, ja, das war wunderbar. Zum ersten Mal war das für mich und das war für mich eine ganz neue Welt. Da war nur eine Störung drin. Und übrigens war der Adolf Heller sogar auch nicht dabei, mit Braungräber. Oh. Was da alles auftaucht, da drin, da, bei all dem. Nur schnell, Braungräber war damals schon in Israel. Und hat dann so Reliquien, alles mögliche kleine Sachen mitgebracht. So. Und eines nach dem anderen aus einer Gartenkiste gezeigt. Also, das müsst ihr auch noch miterleben. Da war ein Bruder, ein junger Bruder dabei, saß der Schalk im Nacken, wie der Bruder Bongreiber ein Stück da nach dem anderen hervorholt und weiß, was er so macht. Und dann ruft er auf einmal, der Junge, ja, und zu unterst in die Kiste, da hat er eine Sprosse von der Leiter, von der Jakob geträumt hat.
So war es nicht.
Ja? Was?
So
war es nicht. Gut, also weiter. Die Störung nun bestand darin, wie gesagt, ganz neue Welt, das Glauben, junge Leute. Jetzt komme ich an zwei junge Männer heran, also vielleicht ein, zwei, drei Jahre älter als ich, und die streiten miteinander, führen Wortwechsel. Ich bleibe stehen, zu meinem Entsetzen behauptet da einer der beiden, trotz allen Gerichten der Bibel werden einmal alle Menschen gerichtet. Wartet er zu sagen, zu meinem Schrecken. Ja, bitte schön. Ganz klar, steht doch deutlich vom ewigen Gericht und der ewigen Verdammnis. Was will der da? Und der andere hat ihm kräftig widersprochen. Da war ich froh. Das war mein Mann. Nur noch schnell, wie es weiterging. Oh. Ordnung der Himmel. Ja, es ist aber zu schön. In Schaffhausen war das, als ich zum Glauben kam, da hat Baumgräber evangelisiert und am ersten Abend war es soweit. Habe ich mich bei ihm ausgesprochen und trat dort in den Jugendbund ein, Krishonas. Ist auffassen können und hatte es bitter nötig, einen Erretter von Sünde und Schuld kennenzulernen. Da könnt ihr euch denken, von da an hatten wir es schön zusammen. Und das wurde dann erstens unser Familienonkel für unsere sieben Kinder, prächtiger Familienonkel, und nachher der Episkopos unserer Versammlungen, das heißt der Bischof, nicht? Aber das hat er selber nicht gemerkt und die anderen auch nicht. Ja, der hatte einen Blick. Das macht man nicht so. Ach, du heute Abend bist wieder mal kräftig auf deinem Steckenpferd herumgeritten, hat man nach einer Versammlung gesagt, und so weiter. Was passiert? Eines Abends begleitet er mich nach Hause. Da war ich noch Junggeselle, also ledig. Stellt mir die Frage, ja, Herr Muhl, möchten Sie nicht noch weiter studieren? Ich wiederhole, was ich dem Jungen da vor 2 Jahren gesagt hatte, ja, am Wollen fehlt es nicht, aber hier. Dann sagt er, die Hauptsache ist, wenn Sie wollen, das andere ist meine Sache. Und so kam es dann, in München und Stuttgart konnte ich noch an den Hochschulen in Architektur studieren. Stimmt? Gold und Silber sind mein Sprecher. Und dann kam es dann so, von da ab hat er gewissenhaft Steuern bezahlt. Und dann kam es aus, dass sein Kollege, der zweite Chef, eben nicht genau gesteuert hat. Ne? Heikle Situation. Heikle Situation. Und dann kam die Trennung. Und dann hatten wir zusammen eine Architekturbüro. Sen und Uhl. Soweit Ordnung der Himmel. Ne?
Ja, jetzt nicht erst 17. Was hat man da dein Bruder gesagt zu der Hans Kitze?
Hallo. So haben wir ja angefangen. Ne? Ja, also habe ich ihm die Handkizze gezeigt, auch schon überschrieben, die Ordnung der Himmel. Dann sagt er, ja, jetzt hätte es nur noch darunter schreiben sollen, dargestellt in menschlicher Unordnung.
Ja. Das habe ich mir auch gedacht, als ich von dir die Skizze bekam, um zu zeichnen.
Ja, gut. Ja. Also, dass die Dinge so fein sauber da sind, ne, hat er dann gemacht. Ich habe nur skizziert. Ne. Nun, wir repetieren nicht. Wir haben das erste gesehen, die Ordnung. Habe gestaunt, wie in einem Psalm diese Stockwerke vorhanden sind, und zwar schön der Reihe nach von unten nach oben, und sich genau die biblischen Bezeichnungen hier finden am richtigen Ort, wie sie in anderen Schriftzusammenhängen erscheinen. Dann ganz gewaltig geöffnete Himmel von Gott, Gesichte Gottes, Rad auf der Erde bis zu ihren Häuptern, bis zur Mondbahn, die Wüste der Himmel mit Sonne, Mond und Sternen und dann der Thron und der auf dem Throne sitzt. Cherubim hier unten, Cherubim hier oben, eine Zone da oben mit besonderer Heiligkeit. Und jetzt kommen wir an die Ordnungen des Hauses Gottes, wie es schon in der Stiftshütte dargestellt ist, und wie ich schon darauf hingewiesen habe, im ganzen Weltall der Schöpfung im Kosmos. Kosmos ist neutestamentlich-biblische Bezeichnung für das erschaffene Weltall Gottes, mit Händen gemacht, als Werk seiner Hände, Kosmos. Dass dieser Kosmos eingeteilt ist in einer Raumfolge, wofür Gott auf der Erde deren Schatten horizontal zur Darstellung gebracht hat. Fußpunkt hier auf der Erde außerhalb des Lagers. Das Lager, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligtum. Wenn das Licht unter 45 Grad, das Ganze, wie er ja sein Standbild, beleuchtet, dann ist die gleiche Ordnung im Schatten einfach senkrecht vorhanden. Dann ist hier unten und da ist oben. Und wie hier im Allerheiligsten Gott thront zwischen den Cherubim,
thront ja da oben zwischen den Kerubim. Und wie es da unten ein Heiligtum gibt, so ist hier ein Heiligtum. Die beiden Räume haben besonderes Licht, goldener Leuchter im Heiligtum, das Licht der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten. Und erst der Vorhof mit dem Schlachtopferaltar, mit dem Waschbecken, alles von Erz. Hier haben Sonne und Mond und Sterne ihr Licht zu geben. Hier ist kosmische Beleuchtung. Bitte, stehen Sie mit dem überein. Hier ist das Licht, wie wir lesen, die sieben Leuchter auf dem Throne Gottes, die sieben Geister Gottes, dargestellt durch den goldenen Leuchter im Heiligtum, ein Schaubrottisch und der Räucheraltar vor dem Vorhang. Und hier entspricht diese Trennung genau Lenden umgürtet, Feuer von den Lenden aufwärts und abwärts. Auch die Trennung hier so dargestellt. Hier Haupt trennt Hals, Brust und Arme. Also noch einmal, wichtig ist, dass wir bei der ganzen Betrachtung überführt werden können, wenn wir wollen, weil Schöpfungsbericht, Psalm 148, Hesekiel 1, Haus Gottes Ordnung im ganzen Weltall, Standbild des Nebukadnezar und Offenbarung, Darstellung, Zeugnisse der Offenbarung, alle diese Stockwerksordnungen in gleicher Weise, nur in jeweilig von einer anderen Seite beschreiben, bezeugen. Außerhalb des Lagers unsere Erde. Räderwerk auf der Erde. Außerhalb des Lagers die Aussätzigen, jeder Unreine, jeder Sabbatschänder, jeder Hurer, alles was unrein ist, außerhalb des Lagers. Wir haben bei dem Weltall im Oval ja gesehen, unsere Erde, negativer Pol, Brennpunkt unten, außerhalb des Lagers und auch Thron Gottes oben. Und jetzt haben wir, was im Oval nicht in dieser klaren Weise sichtbar war, eben diese Stockwerksordnung. Die ganze Schöpfung in den Ordnungen des Hauses Gottes, von Gott aufgebaut, dargestellt. Außerhalb des Lagers, wo wir wissen, wenn der Sohn Gottes, oder da der Sohn Gottes bereit war, sich zur Sünde der ganzen Welt machen zu lassen, das kann natürlich kein Geschöpf, sondern das kann nur der Sohn des wirklich unendlichen Gottes, ohne Anfang und ohne Ende. Wenn der bereit ist, die Sünde der ganzen Welt nicht nur auf sich zu nehmen, sondern sich damit zu identifizieren, der vermag das, der kann das. Denn seine Person ist die noch gewaltiger, gewichtiger als seine ganze Schöpfung. Ohne Zweifel ist der Schöpfer größer als die Schöpfung. Ohne Zweifel ist der Geber immer größer als die Gabe. Dann kann er natürlich nur wo antreten in seiner Schöpfung, wenn er sich zur konzentrierten Sünde machen lassen will. Nur dort, wo die Sünde konzentriert vorhanden ist. Also, wie heißt der Ort? Außerhalb des Lagers. Also er konnte nicht irgendwo beim Jupiter in unserem Sonnensystem landen oder irgendwo in einem weiß was für Sternbild da
im Weltall, sondern nur wo? Nur auf unserer Erde, außerhalb des Lagers, negativer Pol. Nur auf unserer Erde. Und auf unserer Erde hat er was für nordische, blutmäßig hochstehende Menschengattungen aufgesucht?
Israel.
Ich habe gefragt, was für nordische? Hochblütige, edle Menschentypen, ja. Eben nicht, sondern wo ist er gelandet? Genau in dem Erdlandstück, auf welchem der maximalste, unbarmherzigste Fluch lastet. Verflucht sei Kanaan. Stimmt's? Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Weit mache es Gott, dem Japhet, und Kanaan sei sein Knecht. Gepriesen sei der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Ein Knecht der Knechte seiner Brüder. Verflucht. Also wo ist er gelandet, in welchem? Als Achtung, verstehen wir bitte richtig. In welchem heiligen Lande ist er gelandet?
Ja?
Wo der maximale Fluch drauf lastet. Und in seiner Person, als verachteter, geringster Mensch, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde kommen, hat er in seiner wunderbaren Haltung schon diesen unheimlichen Fluch über Kanaan in Segen und Heiligkeit verwandelt. Indem er sich selbst zum Knecht der Knechte seiner Brüder gemacht hat. Wie heißen denn seine Brüder? Ja, die 12. Und wie werden sie genannt? Knechte Jesu Christi. Hat er je seinen Brüdern und Knechten die Füße gewaschen? Dann hat er als Knecht seiner Knechte gedient. Kanaan sei der Knecht der Knechte. Also im Lande Kanaan, das war das Richtige. Maximale Fluch. Knecht der Knechte seiner Brüder. Zudem hat er sich machen lassen, ganz praktisch. Knecht der Knechte seiner Brüder. Kanaan. Außerhalb des Lagers, jetzt im Hause Gottes. Als Gott dem Mose sagte, Mose, nachdem das Volk erklärt hat, das goldene Kalb sei der Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, brauchen sie mich ja nicht mehr. Ich habe mich abgewandt, habe euch aber das ganze Heer der Himmel zugeteilt. Rechts die heiligen Engeln, die geben euch das Gesetz, und links die Dämonen, denen könnt ihr auch dienen. Ja. Das war die Antwort Gottes. Ich kann nicht mehr mit euch ziehen. Ich habe mich abgewandt. Mose bietet sich an, tilge mich und meine Sippschaft aus, zieh wieder mit dem Volk. Mose, ich kann nur dort Gericht ausüben, wo ich die Sünde finde. Kann ich nicht. Was geschieht? Mose bricht sein Familienzelt ab. Die Stiftshütte ist noch gar nicht da. Mit Josua, seinem Knecht, zusammen und trägt vor den Augen allen Volkes sein Familienzelt mit Josua. Wohin? Außerhalb des Lagers. Ist das ganze Volk hochgespannt, was ist da los? Mose, Josua. Die verunreinigen sich ja maximal. Der kann ja nicht mehr ins Lager zurückkommen. Was macht er? Der stellt sein Familienzelt dort auf, außerhalb des Lagers. Und geht mit Josua da hinein. Und jetzt dürfen wir lesen, da redete Gott mit Mose in diesem Zelt außerhalb des Lagers von Angesicht zu Angesicht, von Mund zu Mund. Und wir haben gelernt, das Angesicht Gottes ist die Person Jesu Christi. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Warum? Erscheint jetzt, hier erscheint Jesus, aber nicht als Engel. Ne? Nie. Das ist immer der Herr, immer der Sohn, von Angesicht zu Angesicht. Warum? Jetzt hatte Mose genau die gleiche Gesinnung unter Beweis gestellt, ne? Die in Jesus Christus ist. Sich zur Sünde, Jesus, der ganzen Schöpfung machen zu lassen, und Mose, der hat gehört, ich kann nur dort Gericht üben, wo ich die Sünde und die Unreinigkeit finde. Dann ging Mose außerhalb des Lagers, hat sich identifiziert, nicht, in seiner Darstellung mit Familienzelt und seinem Knecht und Josua. Also Josua heißt ja Jesus übrigens, nicht? So, Herr, kann mich jetzt das Gericht retten? Das war so wunderbar, dass Gott sagt, Mose, du hast Gnade gefunden in meinen Augen, ja, weil ja nicht Mose der ist, ne, sondern der mit ihm von Angesicht zu Angesicht redete, der das Gott gemäß dann vollbringt und vollbracht hat. Dann sagt Mose zu Gott, ja, wenn ich jetzt Gnade gefunden habe vor dir, wer zieht jetzt wieder mit uns? Wer? Dann hat Gott schon gesagt, ja, ich werde einen Engel vor euch hersenden. Und an zweiter Stelle, ich werde meinen Engel vor euch hersenden. Dann sagt Mose, genügt mir nicht. Solange du, Herr, nicht selber mitgehst, lass uns lieber hier umkommen. Aber jetzt, nach dieser wunderbaren Episode da draußen, Jesus und Mose, Zwiesprache geführt, da sagt Gott zu Mose, mein Angesicht wird mitziehen. Dann sagt Mose, ja, wenn dein Angesicht mitzieht, dann weiß ich, dass du auch mitkommst. Stimmt's? Wo der Herr Jesus steht und geht, ist der Vater auch dabei. Ah. Dann sagt Mose, wunderbar, jetzt klappt's. Also, solche Dinge stehen wo? Nicht im Neuen Testament, sondern im Alten. Und das Neue, kurz und bündig, sagt nur, lasst auch uns zu ihm mit hinausgehen außerhalb des Lagers. Seine Schmach tragen. Ja. So. Aber jetzt bleiben wir in Israel, in der Wüste, außerhalb des Lagers, und sind jetzt vom Aussatz geheilt, also ich rede jetzt bildlich alttestamentlich, und können ins Lager Israels. Das hier ist die Darstellung des Lagers Israels in der Wüste. Also Geld zum Verwechseln mit der Aufstellung dieses Lagers. Also mal bildlich vollständig. Warum? Wir haben hier festgestellt, da sind im Ganzen 16 Angesichter. Ne? 12 nach den 4 Himmelsrichtungen nach außen und 4 inwendig. Ne? Ganzen 16. Und hier sind ringsum 12 Stämme Israels gelagert. Mitte ist die Stiftshütte. Und wo sind die 4 in der Mitte? Die Söhne Levis, die das Zelt der Zusammenkunft zu bedienen hatten. Im Osten beim Eingang des Zeltes Mose, Aaron und Eleazar, der Oberpriester, im Osten. Die übrigen Kehatiten im Süden. Und die hatten beim Aufbruch des Lagers die hochheiligen Dinge mit wunderbaren Teppichen zuzudecken und dann unterwegs zu tragen, die Kehatiten. Im Westen die Gersoniten, die hatten die Tragelemente zu tragen, auf Wagen. Und im Norden die, was fällt noch? Kehatiten, Gersoniten und
Merariten.
Merariten, ja. Merariten im Norden, die hatten alle Textilien zu tragen. Ist das eine Ordnung? Also der eine Stamm Levi wurde nach den vier Himmelsrichtungen eingeteilt in Mose und Aaron, die Chefs, und dann die mit den hochheiligen Dingen, dann die mit den Tragelementen und dann die mit den Textilien nach den vier Himmelsrichtungen. Gibt es da auch also vier in der Mitte von besonderer Art? Ne? Wir haben hier die Eigenart von vier Adlern an Gesichtern, die da in der Mitte sind. Und habe darauf hingewiesen, jedes Geschöpf, das aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen war, sehr gut, positiv geladen, ist durch den Fall erst Satans, nachher des Menschen, geblieben, was er ist, was er schöpfungsmäßig war, geblieben, aber negativ geladen. Ich erinnere nur noch schnell an negativ geladen, der äfft alles nach, genau dasselbe ist, positiv geladen, seid meine Nachahmer. So könnten wir weiterfahren. Was ist mit dem Esel? Beim Esel stellt Gott das Ausharren dar. Ausharren unter einer Last und wenn ich darunter zusammenbreche. Treue. Ausharren bis in den Tod. Der Esel. Positiv. Was ist negativ im Esel? Der harrt immer aus. Nur dort, wo er weitergehen sollte, bleibt der Bock stillstehen und wo er stillstehen sollte, da geht er weiter. Also, so könnte man beliebig weiterfahren. Abraham, blicke den Himmel. Kaller, führe Buch über das Inventar der Sterne. Ordnungen von Sonne, Mond und Stern. Denn also, wie ich hier die Dinge da oben geordnet habe, also wird dein Same sein auf der Erde. Ich habe schon darauf hingewiesen, wir werden das noch etwas näher auch ansehen dürfen. Die Namen der 12 Stämme. Judah ist ein Löwe, eine Löwin, ein junger Löwe, die ganze Löwenfamilie. Gibt es auch ein Löwenangesicht? Ruben, der Mann, der Mensch, überwallend wie die Wasser. Wassermann. Gibt es das auch? Josef, sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers. Stier? Ja. Adler positiv, haben wir am Thron Gottes oben. Und da unten sind wir verdächtig geworden, da im Luftbereich, ne, wo der Fürst der Gewalt der Luft herrscht, mit dem Adler, weil ja Nebukadnezar als gewaltiger Adler bezeichnet wird und dass eines Tages einem hochfliegenden Adler die Flügel ausgerissen werden. Und was passiert dem höchstfliegenden Adler, wenn dem die Flügel ausgerissen werden? Fällt er dann auf die Erde. Aber der wird aufgerichtet und ihm eines Menschenherz gegeben. Herztransplantation. Gibt es das auch vor Gott? Aha. Also, Adler anstelle des Adlers da oben und hier in der Mitte, wer ist da in der Mitte? Levi. Levi. Hohe Priester, Leviten, Gesetzeslehrer, alles Leviten.
in der Mitte das Zelt der Zusammenkunft bedienen. Doppelpunkt, die Erzfeinde Jesu Christi, denen er auf den Kopf zusagt, was? Abraham habt ihr zum Vater. Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. Aha. Stimmt das mit Adler negativ? Adler negativ stellt Satan dar, wie er den Kosmos, die Himmel und aller Himmel, Himmel bis zum Throne Gottes beherrscht. Er weiß, Adler. Als Schlange und Skorpion ist Satan dargestellt, wie er sich über die Erde bewegt. Wo steht das geschrieben? Salomo. Drei sind es, die für mich schwer zu verstehen sind. Und vier, viertes, was ich nicht begreife. Achtung. Erstens, der Weg eines Adlers durch die Himmel. Das heißt, für ein einfaches Gotteskind ist es schwer verständlich, dass der Satan da sich frei im ganzen Weltraum bis zum Thron Gottes bewegen kann. Der Weg eines Adlers durch die Himmel. Wie geht's weiter? Und zweitens, der Weg einer Schlange. Wissen wir Bescheid? Über den Felsen hinweg. Wer ist der Fels? Hat sich der Feind Satan so schwuppdiwupp über den Felsen hinweg gegeben auf Golgatha? Aha, was steht da alles im Alten Testament? Ne? Wovon wir im Neuen keine Ahnung haben. Drittens, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Was ist das? Was sind die Meere? Nationen. Und das Schiff? Schiff ist kein Werk der Hände Gottes, sondern von ganz tüchtigen Spezialisten konstruiert. Nämlich das Schiff des Gesetzes wurde gebaut, konstruiert und Israel eingeladen, das Schiff des Gesetzes zu besteigen, zu welchem Zweck? Um vor dem Untergang im Völkermeer bewahrt zu bleiben. Stimmt's? 40 Jahre hat er sie durch die Nation, den Weg der Nationen geführt, um nicht unterzugehen im Völkermeer. Ist ein Schiff gut. Aber wie ist's, liebe Geschwister? Immer wenn irgendein Israelit ein Schiff besteigt, was passiert dann? Dann wird's gefährlich. Salomo baut eine Tarsisflotte, Gott bestellt einen Ostwind und zwar aus. Tarsis war ja in Spanien, ne? Also hatte viel im Sinn. Jona hatte auch ein Schiff bestiegen. Der stellt ja genau Israel dar, ne? Wie sie ins Schiff des Gesetzes kommen. Ne? Jona hat das ganze Fährgeld bezahlt bis Tarsis. Ne? Fordert das Gesetz auch etwas? Ja. Aber man kommt nicht ans Ziel. Ne? Ja. So. Aber, Bruder Mohl, wenn der Apostel Paulus ins Schiff kommt, dann passiert sicher nichts. Ne? So ein braver Israelite. Ne? Oder? Ja. 14 Tage lang. Ne? Und vorher dreimal sonst schon Schiffbruch gelitten. Und? Aber wenn der Herr Jesus ein Schiff besteigt, dann passiert ganz sicher nichts. Ne? Ah. Meister, die wecken ihn. Kümmert sich nicht, wenn wir umkommen. Ne? So. Aha.
Und viertens darf man noch was sagen wollen.
Wie meinst du?
Viertens. Du hast drei Sachen gesagt und das vierte.
Ach so, ah, danke. Okay. Es kommt das Intimste, Wunderbarste, heißt viertens, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. kennen wir einen Mann. Dem ein gewisser Eliezer namens Paulus eine Jungfrau zugeführt hat. Kennen wir den? Ist das ein großes Geheimnis? Ich habe euch als eine reine Jungfrau einem Mann, da haben wir es gerade beisammen, der Weg eines Mannes Christus mit einer Jungfrau, sind wir. Hallo. So. Was steht da alles im Alten Testament? So blöde Sätze. Ja. Zion. Ja, das ist die zweite Ebene. Die höchste Ebene sind wir. Paulus geht ja so weit, das große Geheimnis, das Gott geschaffen hat zwischen Mann und Weib, beziehe ich, Paulus, auf Christus, Mann und seine Versammlung, die da ist sein Leib. Höchste Ebene. Und dann kommt die Tochter Zion als Braut. So. Ja, wird denn Jesus zweimal Hochzeit feiern? Ah ja. Er sagt seinen Jüngern, seid wachsam, eure Lenden umgürten, Lampen brennen, dass wenn des Menschen Sohn aufbricht von der Hochzeit und zu euch kommt, um mit Israel Hochzeit zu feiern. Er steht so geschrieben. Wunderbar, wie die Schrift uns, besonders uns Fromme, immer mehr maximal in Verlegenheit bringen kann. Ganz wunderbar. Also, Ordnung der Himmel, wir sind immer noch da im Lager Israels. Also wir haben gesehen, jetzt, jetzt kommt der Sprung, deshalb die Abweichung ins Seitental, das abzuklären. Am Himmel haben wir Mensch, Löwe, Stier, Adler. Und da unten haben wir Mensch, Ruben, überwallend wie der Wasser, Wassermann, Löwe, Juda, Stier, Josef. Und anstatt Adler haben wir da unten Dan im Norden, wird verglichen mit einer Hornotter, einer Schlange. Also haben wir gemerkt, der Weg eines Adlers durch die Himmel, was ist das? Satan. Der Weg einer Schlange, also was macht die Schrift? Von Sprung von Adler zur Schlange. Da unten ist durch Dan, der im Norden immer wohnt, nicht? Dan, im äußeren Norden, im Lande Israel. Genau. Und so stimmen die übrigen, also alle 12 Stämme mit ihren Zusatznamen, die Gott ihnen gibt, ich habe jetzt nur die 4 herausgewählt, die in den 4 Himmelsrichtungen zu lagern hatten. Ruben im Osten, Entschuldigung, Juda im Osten, Ruben im Süden, Josef im Westen und Dan im Norden. So. Und die übrigen 8 Stämme stimmen auch mit den Sternbildern überein, das werden wir noch sehen. Also, was Gott dem Abraham gesagt hat, blicke gen Himmel, denn also wird dein Same sein. Kaum war das Haus Jakob da, Vater, Mutter, 12 Söhne, hat Josef einen Traum. Ne? Was sieht er? Das ganze Haus Jakob, Sonne, Mond und 12 Sterne. 12 Sternbilder. Oh. Und das Weib, Offenbarung 12, mit der Sonne bekleidet, steht in der Gerechtigkeit Christi, das sind die 144.000, warum? Die hat in ihrer Krone 12 Steine, 12 Edelsteine. Das sind die 12 Stämme, die 144.000. Und stimmt, wer in der Gerechtigkeit Christi steht, und jetzt besonders, der ein Gesamt-Israel, 144.000, hat diese Heilskörperschaft den Satan unter ihren Füßen? Antwort, Paulus schreibt das für uns. Der Gott des Friedens wird den Satan in kurzem unter eure Füße erniedrigen. Und was hat dieses Weib mit der Sonne bekleidet und den 12 Sternen? Den Mond unter ihren Füßen, stimmt es jetzt?
Der Mond das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis. Also bleiben wir diese Darstellung, das ist die unsichtbare Darstellung. Also zuerst schnell. Auf der Erde in Israel haben wir diese Darstellung im Lager. Auf der Erde. Dachte er. Im ersten Stock finden wir das. Noch einmal die gleiche Ordnung. Und jetzt kommen wir hier zu Sonne, Mond und Sternen. Was ist da? Gibt es da schon Sternbilder? Gott zu Hiob. Ja. Genau mit den Namen. Also zuerst haben wir es im Schatten auf der Erde im Lager Israels, ne? Die Ordnungen. In der ersten unsichtbaren Stockwerk, im ersten Stock, sind die auch da, ne? Die Ordnungen. Und da im sichtbaren Sternhimmel sind die auch da. Und da oben sind sie auch da, die vier. So. Hat Gott auch einen generalen Nenner durch alle Etagen hindurch? Der Himmel und Gott setzte Sonne, Mond und Sterne in die Ausdehnung der Himmel. Alles im Vorhof in Israel ist aus Erz. Altar von Erz, Waschbecken von Erz, das Gestell darunter von Erz. So. Und wenn gelegentlich Brocken aus dem Himmelsraum von Sonne, Mond und Stern auf der Erde landen, was ist es dann? Erzbrocken. Meteoren. Erz. Auf der Erde, Tonerde. Im Buch Hiob lesen wir, der Mensch abgekniffen vom Thron. Hier die Zone Eisen. Die 600.000 waffenfähigen Männer in Israel. Eisen ist Krieg, Kriegsmaterial. Eisen. Hier. Sie, die Eisernen, werden sich vermischen mit den Samen der Menschen. Daniel. Also, das wissen wir, woher die kommen da, gekommen sind. Die sind nicht von da oben gekommen, die sich da Menschengestalt angenommen haben und mit den Töchtern der Menschen Riesen gezeugt haben. Die Vermischung. So. Also, hier glüht das Feuer der Liebe Gottes, haben wir ja mit dem Altar zusammen gelernt. Hier glüht das Licht der Sonne. Die Sonne ist das Zeichen für den Beherrscher des Lichtes. Psalm 19. Wer kann den Bach-Gör auswendig durchs Herz? Psalm 19. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Die Himmel sind die Bibliothek der Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme, was Gott da verkündigt. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der ganzen Eukumene des Weltalls, ihre Sprache. Er hat der Sonne in ihrer Mitte ein Zelt gesetzt. Ein Zelt gesetzt. Das Wort vom Zelt der Zusammenkunft. Achtung. In der deutschen Sprache herrscht noch eine zusätzliche Verwirrung punkto Zuteilung der Geschlechter. Hebräisch und Griechisch ist nun die Sonne glücklicherweise richtig oder selbstverständlich richtig männlich. Wie haben es die Franzosen? Es la soleil oder le soleil? Wie haben es die Italiener? Il. Und die Engländer sowieso. Also nur, wir Deutsch sprechenden Weisen, nicht, haben da eine Geschlechterverwechslung vollzogen. Der Mond, ist das männlich oder weiblich? Die Sonne. Wie sagen die Franzosen? Dem Mond? La Lune. Und die Italiener? Auch. La Luna. Und so weiter. Also nur wir Germanen sind da irgendwie schief gewickelt. Warum sage ich das? Er hat in ihrer Mitte der Sonne ein Zelt gesetzt. Das heißt übrigens, was ist denn ein Zelt für ein Bauwerk? Das ist so gebaut, dass es weitergetragen, also marschieren kann und doch wieder einen ruhenden Mittelpunkt bildet. Was so wäre das Stiftete? Ruhender Mittelpunkt des Lagers Israel. Aber wurde das Zelt weitergetragen? Unsere Sonne ist sowohl ruhender Mittelpunkt in unserem Sonnensystem, aber gleichzeitig wandert die ganze Sache durchs Weltall. Und jetzt hier weiter. Der Sonne in ein Zelt gesetzt. Und jetzt schreiben wir fröhlich, und sie ist wie ein Bräutigam. Habt ihr schon eine Sie als Bräutigam? Das macht doch uns Frommen nichts, da, wenn es in der Bibel so steht. Nicht? Sie ist wie ein Bräutigam. Nee. Er. Ich habe mir so geholfen, dass ich dann lese, er hat dem Sonnenball ein Zelt gesetzt. So. Er ist der Sonnenball wie ein Bräutigam. Nämlich, wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach. Er freut sich wie ein Held. Ja, manchmal sind die Schwestern noch größere Helden als die Brüder, nicht wahr? Ja. Aber, bitteschön, ja. Nicht sie durchläuft die Bahn wie ein Held, sondern er. Er, der Sonnenball, läuft die Bahn wie ein Held. Vom Ende der Himmel ist sein Ausgang. Und sein Umlauf bis zu ihren Enden. Von welcher Sonne spricht der Geist Gottes hier? Unser Söhnchen ist ja nur das Zeichen. Durchläuft Jesus Christus den ganzen Weltraum von einem Ende zum anderen, ständig. Genau wie die sagt, da kann ewig da, kann man da drum sich bewegen. Und nichts ist vor ihrer Glut, glüht hier auch eine Glut.
Fortgang auf Kassette 6.